your engine.
Es war irgendwie so eine Art maues 0:0, was wir erlebt haben in Mexiko-Stadt am späten Sonntagabend europäischer Zeit. Max Verstappen ist im Feld dominant davongefahren. Die beiden Mercedes W13 hatten nicht den Hauch einer Chance, einen weiteren Sieg von Max Verstappen zu vereiteln, sind ihm nicht mal gefährlich geworden im Laufe der Renndistanz. Max Verstappen, der neue Weltmeister, ist jetzt damit der erste Fahrer mit 14 Grand Prix-Siegen in einem laufenden Rennjahr. Und trotzdem, obwohl es so einfach, so locker und ja auch so langweilig aussah, gibt es doch eine ganze Menge zu erzählen von hinter den Kulissen, warum es sich zugetragen hat. Inga Stracke, die Formel-1-Reporterin unserer gemeinsamen Lieblingszeitschrift Pitwalk, und ich, Norbert Okenga, nehmen euch deswegen jetzt mit hinter die Kulissen und rein ins Fahrerlager von Mexiko-Stadt, wo George Russell gesagt hat, Inga, ein eigener Fehler in der Qualifikation hätte ihn die mögliche Pole-Position gekostet und dann hätte das Rennen ja möglicherweise eine ganz andere Dynamik bekommen. Ist der Mercedes W13 mittlerweile tatsächlich so gut, dass er auf Augenhöhe ficht mit Red Bull?
Also erstens mal sind wir ja wieder beim berühmten hätte, wenn und aber oder hätte Fahrradkette, wie Sebastian Vettel immer so schön sagt. Und ich bin mir nicht sicher, dass der liebe George Russell da tatsächlich das Rennen dann gewonnen hätte. Pole Position, ja, vielleicht, meinetwegen, aber das Rennen hätte er garantiert nicht gewonnen. Denn auch ein Hamilton hat ja nicht das Fahren verlernt und Hamilton ist, wenn ich das richtig gesehen habe, relativ früh im Rennen an seinem Teamkollegen George Russell auch vorbeigegangen. Und ja, selbst Hamilton musste am Ende zugeben. Und das war auch sehr erstaunlich, weil ja immer wieder gemunkelt wird, dass Hamilton oder Verstappen angeblich gesagt hat, dass Hamilton seinen Namen nicht mal aussprechen würde. Hat Hamilton nach dem Rennen ausdrücklich gesagt, der Max war heute einfach schneller. Also ein Lob in Richtung des Konkurrenten, das Zugeständnis, wir waren nicht schnell genug. Und dann hat Toto Wolff nach dem Rennen auch gesagt, ja eigentlich hatten wir gedacht, wenn dann hier, jetzt müssen wir halt für entweder Brasilien oder Abu Dhabi oder beide auf Glück hoffen.
Mercedes hat sich eigentlich selbst aus der Verlosung um den Sieg rausgenommen, weil sie mit anderen, de facto mit falschen Reifen unterwegs gewesen sind im Vergleich zu Red Bull. Red Bull hat beim Startturn auf die weichen, angefahrene weichen Reifen gesetzt. Mercedes dagegen ist mit Medium-Reifen in den Startturn hineingegangen. Die Überlegung dahinter lautete, gibt es ein Einstopprennen oder gibt es doch ein Zweistopprennen? Wenn es ein Zweistopprennen gewesen wäre, dann hätte Mercedes hinten raus auf angefahrene weiche Reifen setzen können und das hätte möglicherweise funktioniert. Letztlich kristallisierte sich das Ganze allerdings als Einstopprennen heraus und dafür waren die harten Reifen, die Mercedes nach dem Stopp drauf hat, einfach nicht geeignet. Zumal auch die Bahn deutlich kälter geworden ist von 47 Grad Asphalttemperatur auf 39 Grad Asphalttemperatur abgesackt. Das war Gold wert für die weichen Reifen von Red Bull, von Max Verstappen und Sergio Perez. Und es war das blanke Gift später für die harten Reifen von Mercedes. So hat es eigentlich nie dazu gereicht, dass Hamilton oder Russell wirklich nach vorne rangefahren sind. Und eigentlich hätte sogar Sergio Perez noch vor den beiden Mercedes landen können, ja müssen, wenn der nicht 2,5 Sekunden bei einem Boxenstopp zu lange gestanden hätte, weil eine Radmutter nicht gleich runtergegangen ist.
Ja, jetzt hast du so viel auf einmal, jetzt muss ich gerade gucken, auf was ich als erstes antworte. Also ja, Hamilton Runde 30 von 71 an der Box von Mediums auf Hard. Und das war eben, wie du sagst, anders als bislang alle anderen vor ihm, die nämlich von Softs auf Medium gewechselt hatten, beziehungsweise Medium auf Soft wie Stroll. Das war definitiv das Entscheidende und Hamilton hat dann auch Pirelli gleich gemeldet, Hamilton wird mit diesen harten Reifen ins Ziel fahren, hängt alles davon ab, ob oder wann Verstappen nochmal rein muss. Dann hat Hamilton relativ bald gefunkt, dass diese Reifen nicht so gut sind wie die Mediums, wie du auch schon gesagt hast. Und dann lag es A an den Reifen, B, wie du sagst, an den Temperaturen, die übrigens geschwankt haben. Da wurde es mal kühler, dann wurde es wieder wärmer, dann wurde es wieder kühler. Und es lag daran, dass vielleicht eine oder andere, vielleicht auch Mercedes, darauf spekuliert hat, dass das Safety Car kommt. Und wir hatten bislang eine für Mexico City eine Safety Car Wahrscheinlichkeit von 100%. Diesmal kam ein virtuelles Safety Car, ganz kurz, hat aber nicht gereicht, um eben hier die Strategien wirklich entscheidend zu verändern. Und ich denke, dass auch das eine Rolle gespielt hat.
Sergio Perez hat so ein bisschen darauf gespitzt, dass Max Verstappen sich in den Dienst des Teams stellt und ihn vielleicht den Heim Grand Prix gewinnen lässt. Dazu hat allerdings Verstappen ganz offensichtlich nicht allzu viel Lust verspürt, sondern er hat ja auch im O-Ton gesagt, alles oder nichts.
Ganz genau. Also Max Verstappen, der will gewinnen. Für ihn war, und das ist ja auch mal herzerfrischend, wie viele Piloten immer wieder sagen, eigentlich hat der Max das auch teilweise gesagt, aber jetzt ändert er seine Meinung, dass ihm Rekorde und Zahlen und sowas überhaupt eigentlich egal seien. Aber jetzt gibt er zu, dass es ihm nicht egal ist und dass er sich schon freut, dass er letztes Jahr da schon dran gedacht hat. Und genau das hat er auf die Frage meines Kollegen bei Servus TV, der ja immer auch, da stehe ich auch immer mit dabei normalerweise im allgemeinen Interviewbereich, das hat Max gesagt.
Na, ich hatte schon gedacht, nach letztes Jahr 10 Siege, wenn ich noch so eine Saison hatte, dann war ich natürlich sehr zufrieden gewesen, aber ja, dieses Jahr ist unglaublich für das ganze Team natürlich. Beide Titels gewonnen und so viele Siege, ja, unglaublich.
Und weiter, was er sich für die verbleibenden Grand Prix in Sao Paulo und Abu Dhabi vornimmt?
Ja, ich wollte erstmals noch die 2 Rennen gewinnen. Ich glaube, wir haben eine gute Chance.
Und das sind ja ganz klare Ziele und da wird sich Erzgegner Lewis Hamilton nicht freuen, denn der war bislang noch nie in einer Formel-1-Saison sieglos und das ist er bis jetzt. Und wenn Verstappen das wirklich wahr macht, was er da sagt, dass er eben alle beide Rennen, die ausstehen, noch gewinnen will, dann wird der Lewis in die Röhre schauen müssen.
Auffällig war in Mexiko-Stadt zudem, dass die Ferrari eigentlich nicht stattgefunden haben. Carlos Sainz und Charles Leclerc waren irgendwo im Niemandsland unterwegs. Dafür gibt es eine technische Erklärung, die geschuldet ist der großen Höhenluft von Mexico City. Die Ferrari haben deutlich kleinere Turbolader als Mercedes und als der Honda. Und diese kleineren Lader mussten runtergeregelt werden, um zu vermeiden, dass die Turboladerwelle zu schnell läuft, so wie es bereits in der relativen Höhenluft von Österreich der Fall gewesen ist. Das hat dann zur Folge, dass diese schnell laufende Welle quasi sich überall rotiert und es Zuverlässigkeitsprobleme gibt beim Ansprechverhalten des Laders, sowohl beim reinen Ansprechverhalten als auch bei der Zuverlässigkeit. Ferrari hat sich also durch diese Art der Turboladerkonzeption und des Umgangs damit in der Höhenluft selbst aus dem Rennen genommen und einem möglichen Sieg hier gleich von Anfang an eine Absage erteilen müssen. Sainz und Leclerc waren tatsächlich im No Man's Land unterwegs.
Genau, und Ferrari musste wohl auch die hatten Probleme auch mit der Temperatur, eben weil, das hatte ich glaube ich in unserer Vorschau schon gesagt, weil eben durch die dünnere Luft quasi weniger der heißen Energie aufgenommen werden kann bei der Kühlung und deswegen mussten die wohl tatsächlich Leistung drosseln, um eben in puncto Temperatur nichts zu riskieren.
Dann bleibt Mick Schumacher das große Sorgenkind. An der Spitze gibt es relativ wenig zu erzählen, also springen wir mal ein bisschen in die Tiefe des Feldes hinein. Mick Schumacher erneut nicht in den Punkten. Für den Haas war es offensichtlich zu kühl in Mexiko im Rennen. In der Qualifikation sah es ja gar nicht so schlecht aus, aber jetzt muss Mick Schumacher ganz offensichtlich weiter um seine Zukunft zittern.
Ja, aber er hat schon, ich denke, er hat schon gezeigt, was er kann. Und das hat er auch sehr selbstbewusst gesagt. Auch der Mick hat im Mediapen gesprochen. Und das hat er bei meinen Kollegen von Sky gesagt.
Ja, ich glaube, dass, wie gesagt, die Situation in Austin ja so aussah, dass wir eigentlich den Speed hatten, um in die Punkte zu fahren. Ich glaube, da war damals ein 6. Platz drin, was natürlich uns gefreut hätte. Aber wie gesagt, heute war leider keine Pace drin und das hat man ja gesehen, auch dass auf beiden Autos der Fall war. Von daher glaube ich nicht, dass das ein Riesenfaktor dann spielen wird in den Kommunikationen oder auch Vertragsgesprächen.
Also Mick ist eigentlich selbstbewusst, der war gut drauf, der hat jetzt nicht irgendwie sorgenvoll ausgesehen, sondern er hat schon gezeigt, dass er weiß, was er kann. Und er hat sogar nochmal gesagt, ich habe Meistertitel eingefahren, ich habe Rennen gewonnen in anderen Serien und ich weiß, was ich kann und auch mein Papa weiß das. So sinngemäß wurde er zitiert. Ich hoffe, ich habe es richtig zitiert. Denn Michael Schumacher hat ja gerade in den Junior-Formeln, in den Kart-Serien schon die Karriere seines Sohnes mitverfolgt. Und ich glaube, dass der Mick, und ich hoffe, dass ich es nicht falsch interpretiere, da uns schon mitteilen will, dass sein erfahrener Vater ihm schon gesagt hätte, wenn er nicht das Talent hätte und nichts taugen würde. Vielleicht braucht er einfach länger. Vielleicht ist aber auch einfach die, wir haben schon mal über das Thema Nestwärme gesprochen, da hast du letztes Mal gekichert, als ich das bei unserer Mexiko-Vorschau angesprochen habe. Also nochmal, klar, ich würde mich freuen, wenn der Mick bei Haas auch für nächstes Jahr einen Vertrag kriegt und weiterfährt. Ich würde mich aber auch freuen, wenn er vielleicht zu Williams geht. Vielleicht würde ihm ein Wechsel gut tun. Ich weiß es nicht.
Auf jeden Fall gibt es immer noch keine Wasserstandsmeldungen von Haas, ob man ihn jetzt weiter beschäftigen möchte oder nicht. Oder habe ich irgendwas verpasst?
Ganz genau. Genauso wie der Haas laut Mick in Mexiko einfach überhaupt keinen Grip hatte, so gibt es im Moment auch keinen Grip auf die Zukunft von Mick. Aber er machte doch dieses Wochenende, wenn ich mir jetzt so seine Körpersprache anschaue, auch seine Mimik auf gewisse Fragen, machte er einen entspannteren Eindruck, denke ich.
Sebastian Vettel hat seinerseits allen Grund, entspannt zu sein. Der fährt da ganz bequem seine Abschiedstournee, auch natürlich in Niemandsland gemessen an den Ansprüchen. Aber er hat das Ganze mittlerweile mit der Grandezza und der Reife des Frühpensionärs zu betrachten.
Ja, gar nicht mal wie so ein Frühpensionär, denn der zählt ja seine Tage bis zu Ende ist und schiebt eine ruhige Kugel. Sebastian Vettel war in Austin ja outstanding, da ist er ja Mann des Rennens geworden. Jetzt war er in Mexiko echt ratlos. Er sagt, wir hatten einfach überhaupt keine Pace, wir wissen nicht, warum dieser Unterschied zur letzten Woche so stark war. Er sagt, ja, sie müssen rausfinden, woran es gelegen hat. Und das hat er bei meinen Fernsehkollegen auch wieder im Mediapan gesagt.
Ja, war schwierig, wir hatten einfach keine Pace und dann tut man sich schwer, da irgendwie was zu bewegen. Der erste Stint hätte vielleicht ein bisschen besser sein können, wenn wir es irgendwie schaffen, am Joe vorbeizukommen, aber alles in allem waren wir viel zu langsam.
Und natürlich wie immer, die ganzen O-Töne, auch die bei den Kollegen vom Fernsehen gelaufen sind, sind natürlich bei mir in meinen Radiosendungen gelaufen, deswegen kann ich sie verwenden und hier auch mal einspielen.
Ganz Fernsehkollegen ist ein gutes Stichwort, es gibt ein bisschen hinter den Kulissen, weil Max Verstappen gesagt hat, er gibt erstmal keine Interviews mehr für den Senderverbund Sky, also England und Deutschland, weil er sich von einem Kollegen dort zu unrecht oder unfair behandelt fühlt. Ist das ein bisschen sehr mimosenhaft?
Ich weiß nicht genau, was da alles vorgefallen ist. Eigentlich ist der Ted Kravitz ein lustiger Zeitgenosse, du kennst den ja auch noch. Und ja. Ted hat so seine sehr skurrile, für mich ist es eine Kolumne. Das ist jetzt wirklich, ich denke, es ist auch eine nicht presserechtliche, aber medientechnische Frage, ob Teds Notebook, das ja auch nicht Rennanalyse heißt, sondern tatsächlich Teds Notebook, läuft auch übrigens auf Sky Deutschland in feinstem britischen Englisch, das wird nicht overvoiced, da latscht dieser Ted teilweise echt witzig, meistens in Shorts und irgendwelchen komischen Schuhen durch die, jetzt hoffe ich, dass er mich nicht boykottiert, wenn ich das mit den Schuhen sage, Turnschuhen, was auch immer, manchmal auch mit so Birkenstock, läuft er durch Fahrerlager und Boxengasse und rattert von seinem Notizbuch seine Rennnotizen runter. Ja, das war so und das ist so und blablabla. Manchmal kann sie ihm gar nicht folgen. Zwischendurch guckt er mal eben in eine Box rein, sagt, ach, guck mal da, die trinken noch ihren Champagner oder ach, guck mal da, die haben gut laute Musik, dann geht er weiter. Jetzt in Mexiko war er in diesem Stadion und ich hatte echt schon Angst um den lieben Ted, weil er nämlich von den Fans dort wirklich fast über den Haufen gerannt wurde. Dann haben sie ihn alle gegrapscht, da kamen lauter Frauen und haben ihn um die Hüfte gegrapscht und haben ihn mitgezogen. Dann hat er mit denen eine Polonaise gestartet. Also ich erkläre das alles so im Detail, weil das ist jetzt nicht technisch betrachtete Rennberichterstattung. Wenngleich die auch teilweise in seinen Rennnotizen drin ist. Ja, aber für mich ist das eine Glosse, eine Kolumne, irgendwas in der Richtung. Ich nehme das nicht so ganz ernst. Aber Red Bull und Max Verstappen nehmen ihn offensichtlich sehr ernst, denn in den USA hat er tatsächlich mehrfach gesagt, da ist er da durch die Boxengasse gelatscht. Ich habe das sogar gesehen, dachte mir noch so, da lehnt er sich ein bisschen aus dem Fenster, aber okay, es ist halt seine eigene Meinung. Hat er mehrfach gesagt, ja, so und so, nachdem Lewis Hamilton ja der WM-Titel letztes Jahr gestohlen wurde. Das Ganze war natürlich am Austin-Wochenende, an dem Red Bull vielleicht einfach ein bisschen vorsichtiger angefasst hätte werden können oder müssen aufgrund des Todes von Didi Mateschitz und sie wirklich in Trauer waren. Zum anderen aber auch, weil dieses Thema Budget Cap, da möchte ich auch gerne noch mal was dazu sagen, nachher, ja auch eine Wunde war für Red Bull. Ja. Und dann zu sagen, im O-Ton hat Ted Kravitz gesagt, Hamilton got robbed of the title. Also man hat ihm den, Robbery ist ein Überfall, ja, man hat ihm den Titel gestohlen. Das hat er mehrfach gesagt. Und daraufhin sagte tatsächlich Max Verstappen, es reicht. Das Jahr ist geprägt von Sticheleien, von Anspielungen. Das ist absolut respektlos und vor allem von einer bestimmten Person. Und daraufhin hat er entschieden, dass er nicht nur Ted Kravitz, sondern Sky UK und ausgedehnt auf Sky Deutschland und Sky Italien keine Interviews gibt. Und das ist insofern sehr krass, als dass, oder sagen wir mal sehr wirkungsvoll, als dass ja Sky im Moment versucht, immer mehr und mehr ein Monopol in der Formel 1 mit Fernsehberichterstattung aufzubauen und immer mehr Länder versucht, unter ihren Bezahlschirm zu nehmen und das Free TV wegzukriegen. Und es war halt einfach schön zu sehen. Und deswegen hatte ich ja auch den wunderschönen O-Ton von meinen lieben Kollegen von Servus TV, die den Max gefragt haben, weil bei denen hat er nicht nur Interviews gegeben.
Aber trotzdem, ist das jetzt mimosenhaft oder ist das der übliche Kinderkram, den man hin und wieder mal hat in der Formel 1 als Medienschaffender? Also es gibt auch jede Menge Leute, die sich schon mal entschieden haben, mit mir nicht zu reden über einen mehr oder weniger langen Zeitraum. Bei einem hält es bis heute tatsächlich an. Aber kommt halt vor, dass Journalisten hin und wieder geschnitten werden, weil sich die Gegenseite schlecht dargestellt fühlt. Meistens hat es dann aber doch eher Kindergartenniveau, finde ich.
Wie gesagt, ich weiß nicht, was da noch passiert ist. Der Max sagt eben, dass er zum einen die Social Networks als sehr vergiftete Plattformen erlebt. Und das ist auch wirklich so. Also es ist, wir haben ja gefühlt jetzt irgendwie mehrere hundert Millionen oder sagen wir mal mehrere Millionen Formel-1-Teamchefs und Formel-1-Experten, die alles besser wissen und die auch sehr gerne draufschlagen und sehr gerne den einen oder anderen gleich mal eben verbal fertig machen in den sozialen Medien. Und wenn dann einer, so sagt Max, wenn einer im Fernsehen solche Dinge verzappt, dann wird das noch schlimmer, weil natürlich die sich auf einen eingeschossen haben, sowas dann sofort aufnehmen, sagen, ach, guck mal da, der respektierte Fernsehreporter sagt das auch, den zitieren, den als Basis für ihre Verunglimpfungen hinnehmen. Und Max sagt einfach, meine Toleranzgrenze ist überschritten. Was er natürlich nicht machen kann, er kann sich nicht den offiziellen Pressekonferenzen verweigern. Also er muss zu den offiziellen FIA-Pressekonferenzen hin, er muss auch zu den Pflichtinterviews, zum Beispiel Top 3, da muss er hin, da muss er reden und da kann er auch nicht verhindern, dass Sky diese Interviews auch bekommt und reden kann, aber er kann natürlich schon in seiner eigenen Zeit sagen, mit dem spreche ich und mit dem nicht, und dass Red Bull als Team, also auch Christian Horner, das dann ausgeweitet haben, ist schon sehr, sehr deutlich. Und nochmal, ich weiß nicht, was da sonst noch passiert ist oder was es für Gespräche gibt oder ob man sich darüber unterhalten hat und ob die Reaktion daraufhin war, weil man sich unterhalten hat, das weiß ich nicht. Und deswegen bin ich ja auch sehr vorsichtig. Aber ich denke schon, es ist das gute Recht zu sagen, ich will jetzt dieses Wochenende mit denen mal nicht reden.
Ja, klar, es ist ein gutes Recht. Toleranzschwelle überschritten, hast du gerade so schön gesagt. Das gilt auch für Fernando Alonso, der wieder mal ausgefallen ist und der gesagt hat, er hätte so langsam sinngemäß die Nase voll vom schlecht vorbereiteten Alpine-Team, das ihn schon 66 Punkte in diesem Jahr gekostet hätte.
Ja, er sagt, Austin und Mexiko waren von der Rennpace her seine zwei besten Rennen, aber immer geht ein Auto 14 was kaputt. Es sei erstaunlich, dass in jedem Rennen nur ein oder zwei Autos ausfallen und immer Auto 14 dabei sei. Der Motor kann keine Rennen beenden. Es kann kein Pech sein, wenn du 6 oder 7 Motoren wechseln musst und trotzdem keine Rennen beendest. Wir sind unvorbereitet. Wir haben bei 19 Rennen in mehr oder weniger 50% aller Fälle nicht die Punkte geholt, die wir verdient haben. Und in dem Fall hat er jetzt wirklich einfach mal auch nach dem Ausfall mit der Faust in die Luft geschlagen. Und man hat ihm den Frust, die Enttäuschung angesehen, war ja auch ganz goldig. Er hat vor dem Rennen bei Servus TV seiner Lebensgefährtin, seiner Freundin, der Andrea, eine ganz, ganz nette, ich mag sie sehr gern, noch auf einem Grid ein Interview gegeben, sehr professionell. Da merkte man überhaupt nichts von der privaten Verbindung der beiden. Aber er hat immer so gegrinst und hat gesagt, ja, und diesmal soll es klappen und hat sich gefreut und ist da mit Sicherheit hochmotiviert eingestiegen und tut mir natürlich leid für ihn. Aber das Alpine-Team ist in meinen Augen so ein bisschen im Umbau, habe ich das Gefühl. Alonso ist gewohnt aus seinen gerade Weltmeisterzeiten und bei den verschiedensten Teams, ich glaube, es gibt wenige, die bei so vielen verschiedenen Teams auch waren wie er, ne? Hat ja auch mal bei Minardi angefangen. Und ich weiß noch, als Alonso bei Minardi anfing, da hatte Radio NRW, das ist schon lange her, hatte Radio NRW, einer meiner größten Radiosender, tatsächlich eine eigene Formel 1 Comedy am Laufen und die hieß, wo wir sind, ist hinten. Und da ging es um Fernando Alonso und ich glaube Diego Montera, wie auch immer sein Teamkollege damals, der das war.
Du hast ja relativ gute Einblicke in das ganze Gefüge bei Alpine, weil du ja auch für die nächste Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk da eine große Geschichte rund um Alpine und deren Infrastruktur machen wirst. Alonso ist auf dem Absprung. Du hast das Thema mit BWT dort zu packen für die Abu Dhabi Make-A-Wish Foundation. Hat er recht mit dieser Kritik?
Also zum einen, das eine mal von dem anderen getrennt. Kommen wir zur Charity und BWT gleich danach. Aber es ist natürlich, man hat immer recht mit Kritik, wenn ein Auto auffällig oft ausfällt. Und es war einfach wieder der Motor. Aber er ist ja nicht der Einzige mit diesem Motor. Also liegt es vielleicht daran, wie der Motor entweder vom Fahrer oder vom Team verwendet wird oder wie er eingebaut ist oder woran das liegen kann. Vielleicht nimmt der liebe Alonso den Motor auch anders her als den anderen, von der Fahrbarkeit her. Ich weiß es nicht. Aber das Beste oder das Wichtigste ist doch, wenn einem was stinkt, wenn einem was nicht passt, dass man dann hingeht, sich hinsetzt, das ausdiskutiert. Und sie haben ja auch eben mit dem von Aston Martin rübergewechselten Ottmar Safnauer jetzt einen neuen Teamchef. Deswegen sage ich, ich habe so das Gefühl, sie haben ein paar sehr, sehr fähige bestehende Leute, wie zum Beispiel meinen alten Kumpel Bat, Alan Permain, der als technischer Leiter da sehr fähig ist, aber auch schon eben seit gefühlt 100 Jahren bei diesem Team ist. Also mindestens seit Anfang der 90er, Ende der 80er. Und ein eigenes Team gewächst sozusagen ist. Der fing als Mechaniker an, hat sich dann wirklich erstaunlich hochgearbeitet. Sie haben aber auch viele neue Leute und sie müssen sich dann jetzt auch umstellen. Wird interessant zu sein, zu sehen, wie es dann nächstes Jahr ist, wenn eben Alonso weg und wenn das Team anders formiert, ne?
Ja, natürlich. Alonso ist einerseits ein Erfolgsgarant, andererseits aber auch ein permanenter Unruheherd in so einem Team. Da kann ja nun so manch ein Rennstall, nicht zuletzt das Toyota Le Mans Werksteam, ein Liedchen davon singen, dass so ein Fernando Alonso da ordentlich Unruhe reinbringen kann und für ordentlich Wirbel sorgen kann. Also die Kombination aus Alpine und BWT wird wahrscheinlich gar nicht mal so unfroh sein, dass der nicht mehr da ist nach dem Finale in Abu Dhabi.
Ja, eben genau das. Also Fernando Alonso ist einfach eine kleine Diva, um das jetzt mal nice zu sagen. Kann er auch sein mit seinen Leistungen und kann er auch sein, weil er immer noch ganz schön viel auf die Straße bringt. Aber er ist schon immer ein Unruhestifter gewesen. Und deswegen bin ich gespannt zu sehen, wie es denn dann nächstes Jahr im rein französischen Team mit Esteban Ocon und Pierre Gasly ist. Pierre Gasly noch ganz kurz angemerkt, der wird so ein bisschen zum Pistenrüpel des Jahres. Der ist nämlich kurz vor einer Rennsperre. Jetzt hat er 5 Sekunden und einen Strafpunkt bekommen für sein Manöver gegen Lance Stroll. Steht jetzt bei 10 Strafpunkten und bei 12 muss er tatsächlich ein Rennen aussetzen. Und die Punkte bleiben ein Jahr auf dem Konto. Und das ist bei Gasly dann eben Mai 2023.
Und bis dahin wird da Abu Dhabi und die gemeinsame Aktion von dir als unsere Formel 1 Reporterin und Pitwalk als Medienpartner bei der Make-A-Wish Foundation auch schon wieder Geschichte sein.
Ja, aber Geschichte im Sinne von, dass der Fundraiser, also unsere Benefiz-Sammelaktion zu Ende ist, aber dass die Wünsche, die wir damit eben erfüllen können, nachhaltig sind und lang anhalten werden, hoffentlich. Wir hatten jetzt in Singapur, da auch ein großer Dank an die Formel 1, wir hatten in Singapur einen Jungen, der wirklich schon ewig seinen Wunsch eingereicht hatte, er möchte gern mal Sebastian Vettel treffen, und danke auch an Sebastian Vettel, an Britta Röske, an das ganze Aston Martin-Team, die das möglich gemacht haben. Ich konnte den Jungen ins Fahrerlager reinholen und er hat Sepp getroffen, er hat Fotos mit Sepp gemacht und ist dann sogar von Vettel in die Box geführt worden, durfte das Lenkrad halten. Ich hatte in Monza mehrere Familien mit Kindern. Du weißt, bei der Make-A-Wish Foundation sind das immer schwerstkranke Kinder im Fahrerlager, die sich in das Safety-Car von Bernd Mailänder setzen durften. Und genau dafür mache ich in Abu Dhabi zum Jahresende schon seit 2015 jedes Jahr eine Charity-Veranstaltung, wo die Formel 1 kommt, wo Gäste aus Abu Dhabi kommen, aus dem Conrad Hotel. Das ist in diesen berühmten Türmen in Abu Dhabi, die höchste Aussichtsplattform, von der man auf ganz Abu Dhabi runtergucken kann. Und dort sammeln wir eben Geld für den guten Zweck. Und ich danke auch Pitwalk, dass wir hier darüber berichten gemeinsam. Und BWT, ein Riesendank, denn BWT will einem zum einen helfen und hilft mir seit Jahren bei dieser Charity. Zum anderen aber haben sie sich ja aufs Revers geschrieben, dass sie die Verwendung von Einzelplastik oder ein One-Use-Plastik, also Einwegplastikflaschen, drastisch reduzieren und am Ende dann beseitigen wollen. Und Zip by Zip ist ihr Slogan, und mit diesem Schluck für Schluck wollen sie in eine bessere Zukunft gehen, gemeinsam mit uns allen, dass man eben keine Plastikflaschen mehr benutzt, sondern eben das Filterwasser. Und ich muss aus eigener Erfahrung sagen, funktioniert prima. Ich lasse mir sogar im Flugzeug, habe ich meine leere, muss ja leer sein, meine leere Trinkflasche, und alle gucken immer, weil das sind die offiziellen Fahrerflaschen, die wir da auch bei der Charity verlosen, die habe ich dabei. Und dann lasse ich mir die immer auffüllen. Erstens hast du keinen Plastikbecher, der, wenn du dich einmal in deinem Sitz bewegst, umfällt. Und du hast eine nasse Hose. Und zweitens hast du einfach genügend Wasser und immer zum Trinken auf einem langen Flug, sehr angenehm. Und Spaß des Plastik. Und da eben werden wir, denke ich, in den nächsten Podcasts, aber auch in der Zeitschrift Pitwalk noch einiges drüber machen, wie hier auch BWT als offizieller Nachhaltigkeitspartner der Formel 1 doch schon einiges bewegt.
Du sagst es, wir werden das Thema sowohl in den Pitcast-Episoden als auch in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die vor Weihnachten noch erscheinen wird, auf jeden Fall noch weiter beleuchten und dann auch im Einklang mit der Aktion von dir, mit der Make-A-Wish Foundation in Abu Dhabi, entsprechend medial begleiten auf allen Kanälen, die die Pitwalk Collection so zu bieten hat. Das soll es dann erst einmal gewesen sein von der Analyse des großen Preises von Mexiko. Inga, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke an euch da draußen vor den Endgeräten, die uns zugehört habt bei der neuen Folge von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Die neue Zeitschrift, die 180 Seiten starke, ist gerade draußen, mittlerweile überall im gesamten deutschsprachigen Bereich im Zeitschriftenhandel zu bekommen. Das ist das Cover mit dem Oldtimer vorne drauf und Best of British, wonach ihr suchen müsst. Auf der Internetseite pitwalk.de seht ihr das Cover, seht ihr eine Inhaltsangabe und könnt das Heft theoretisch auch bestellen. Wir hören uns bald wieder mit den nächsten Pitcast-Episoden. Dann geht's ein bisschen in Richtung Rallycross und Vorschau auf das große Finale auf dem Nürburgring, womit wir uns ebenfalls als Medienpartner beschäftigen. Ich freue mich drauf und wir hören uns dann wieder, Inga, mit der nächsten Ausgabe von unserem gemeinsamen Podcast vorm nächsten Formel 1 Grand Prix. Danke, dass du dabei gewesen bist. Danke, dass ihr draußen dabei gewesen seid. Bis bald, euer Norbert Okenga.